Metal Podcast.
Hoshi! Stefan, es ist Rost- und Stahlzeit.
Nein!
Doch!
Scheiße.
Man merkt, wir haben Freitagnachmittag, wir haben gute Laune.
Ja, endlich wieder Feierabend, endlich wieder Hoshi, endlich wieder Bier.
Endlich wieder Metal, verdammte Scheiße.
Ich dachte, es geht nur um dich.
Ach so, es geht heute nur um mich.
Nein,
du spielst auch noch eine kleine Nebenrolle.
Also, Moment.
Oh.
Prost, mein Lieber.
Diesmal hat's geklappt. Ist es wieder das gleiche wie letztes Mal?
Du hast mir meinen Plöpp-Moment nicht kaputt gemacht dieses Mal.
Ich mach einen Zisch-Moment draus. Ich habe nämlich diesmal was anderes mir gegönnt nach dem Honigbier-Fiasko vom letzten Mal. Das war so eklig, ey. Ich hatte zwei Flaschen davon und ich habe nachher die zweite, habe ich hier nur so ein Viertel oder so noch von getrunken, weil es war halt die Gier, ne? Es musste ja dann unbedingt noch weiter getrunken werden, aber es ging einfach nicht mehr. Und dann habe ich es nachher offen in den Kühlschrank gestellt und meiner Frau gesagt, wenn du noch ein Bier trinken willst, dann kannst du das haben. Ich habe es am nächsten Tag weggeschüttet.
Deine Frau, die ist auf die Falle auch nicht reingefallen.
Nee, die wusste schon. Also ich glaube, sie hat einmal dran genippt und dann auch eher so das Gesicht verzogen und gesagt, nee, komm.
Also merkt euch, Hoshi hat ja letzte Woche Odin-Trunk vor sich stehen gehabt und dazu war das wohl noch, ich glaube, hatte Lichteinfall gekriegt und deswegen metallisch geschmeckt und das ist dann die doppelte Scheiße, die man da erlebt. Ich habe mir dieses Mal ein sehr schönes, gekühltes, wieder mal Schuhmacher-Alt, das letzte aus dem Kasten tatsächlich.
Sehr deswegen, schön.
Ne? Prost, mein Lieber.
Ja, Prost. Ah, lecker. Ich habe mir diesmal gegönnt, ein Paderborner Pilger, naturtrüb. Ich weiß, das ist jetzt auch nicht so die absolute Erfüllung, aber das ist schon okay. Das kann man schon machen.
Paderborner Pilger.
Ja, das ist auch so ein, kennst du diese Pseudo-Craft-Bier-Geschichten?
Ja, ja.
Da, ne? Das ist genau dasselbe.
Schönen Grüßen nach Paderborn.
So nehme ich, ja.
Ja, wo auch wir eigentlich eine ganz, ganz nette Stadt.
Ja. Wir hatten auf unsere letzte Folge, auf genau genommen auf das Reel, was du dazu gemacht hast, hatten wir einen Kommentar bekommen und zwar von...
Zu Paderborn?
Nee, tatsächlich nicht, aber zu dem Bier, was ich letztes Mal getrunken habe, zu dem Honigbier. Da schrieb nämlich Caprolator, die Odin-Plörre früher immer im Helvete getrunken, Jahre später nochmal probiert, ging gar nicht, kannst du auch ein Kilo Zucker im Bier auflösen.
Und hat wenn, er vollkommen recht.
Da hat er vollkommen recht und wenn das jetzt mal nicht die Überleitung zu unserem ersten Thema schlechthin heute ist... Stefan. Er hat das im Helvete früher getrunken. Im
ja,
Helvete.
Wahnsinn. Da fällt mir auf, da haben wir was vergessen. Ne?
Da haben wollten wir noch was nachreichen.
Letzte Woche wollten wir nämlich eigentlich darüber sprechen, wie denn unser Konzertbesuch am 8.2., also vor ziemlich genau einem Monat gewesen ist. Ja, das ist dann direkt nach der Aufnahme aufgefallen und deswegen haben wir gesagt, ja komm, dann holen wir das heute mal nach. Also liebe Grüße an den Mömö, das ist nämlich der Caprolator.
Ne? Ah, okay.
Kumpel von mir. Danke für den netten Kommentar. Du hast natürlich vollkommen recht. Reden wir doch mal über das Helvete, oder?
Genau, 8.2., du hast es schon gesagt, ne? Wir waren im Helvete, wir hatten es ja vorher angekündigt und haben auch nachher schon ein paar Mal so angedeutet, dass wir da waren. Was haben wir denn gesehen? Wir haben drei Bands gesehen, es sollten eigentlich vier spielen, aber eine ist, ich glaube, aus Gesundheitsgründen.
Ja, die brauchen wir dann auch nicht erwähnen, aber die anderen drei, die erwähnen wir natürlich.
Genau.
War nämlich ein schönes Konzert, hat total viel Spaß gemacht und du hast mich noch, also ich war betrunken, du hast mich nach Hause gefahren und musstest mich ertragen, das war ganz, ganz toll. Ja.
Ja, das Geilste war eigentlich nachher dein Totalausfall bei Burger King, wo du eine Dreiviertelstunde oder so gebraucht hast, um deine scheiß Coupons aus deinem Handy rauszusuchen, um dann 1,92 Euro zu sparen. Ey.
Ist das nicht der Klassiker?
Ja, du hattest schon ziemlich einen im Schlappen, aber bevor du einen im Schlappen hattest, hatten wir doch einen recht entspannten Abend. Ne? Wir sind sehr pünktlich da gewesen. Ne?
Ja.
Also wenn die vierte Band gespielt hätte, wären wir, glaube ich, so ziemlich zu den ersten Klängen reingegangen, aber so hatten wir tatsächlich noch ein bisschen Zeit, mit den Musikern zu sprechen, ein paar nette Gespräche schon im Vorfeld geführt. Ja, und dann haben wir uns Warfield Within angeguckt, ne? Die erste Truppe des Abends.
Ja, ja. Aus Mönchengladbach.
Genau, ich kannte die, glaube ich, noch nicht. Also vermutlich habe ich die irgendwann mal gesehen, aber du hattest die, glaube ich, schon öfter mal gesehen. Ne?
Ja, ja, also wir kennen uns. Also ich bin ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her auch mal schon mal mit meiner Band, mit denen zusammen aufgetreten. Und ja, die machen geschmeidigen Death Metal mit technischen, teilweise auch Thrash-Anleihen, ziemlich schnelle Nummern. Haut völlig auf die 12 und ich sag mal, so wie ich die Jungs kenne, die haben einfach total abgeliefert an dem Abend. Ne? Die haben, das muss man auch sagen, man erlebt das in letzter Zeit immer häufiger, allein dadurch, dass die Tickets gerade auch für bekannte Bands immer teurer werden, dass man so den Ruck in Richtung kleinere Konzerte merkt. Also der Laden war schon relativ gut gefüllt.
Ja,
für die auch für Warfield als erste Band war der schon wirklich gut gefüllt. Und die Jungs haben ziemlich Spaß gehabt und haben auch ihre neue EP Pure Purge zum Besten gegeben. Also ich würde tatsächlich einen Song jetzt mal als Empfehlung für alle, die diese Band noch nicht kennen, aussprechen. Beast Inside vom gleichnamigen Album von 2023.
Ja, spielen wir
das mal an, oder? Richtig geile Nummer, ja.
Können wir Snippet reinhauen hier, ne?
Ja, hier so. Zack.
Bumm, da sind wir wieder. Ja, haben mir aber auch sehr gut gefallen. Ich habe mir schon direkt die Rübe abgeschraubt. Ich habe seit ewigen Zeit mal wieder gemoscht bei denen. Generell gemoscht, aber bei denen halt ein bisschen gehadbankt, war sehr cool. War ich auch nicht der Einzige da. Ja, war sehr, sehr cool. Also die haben jetzt keinen Schnickschnack, ne? Das geht gerade nach vorne. Nee,
geht direkt auf die 12.
Genau, brauchst auch kein Keyboard oder irgendwie irgendwas, keine Ahnung. Also einfach schön aufs Maul. War sehr cool, hat Bock gemacht, ja. Ja, und dann ging es ja weiter mit Cadaveric an dem Abend. Die fahren ja ein bisschen mehr auf, ne? Die haben ja dann auch Keyboards dabei, ne? Und da hast du ja auch ein bisschen Beziehung zu der Truppe, ne?
Ja, gute Freunde seit Anbeginn der Zeit. Die Band gibt es jetzt auch schon seit 2003, kommen aus Wesel tatsächlich, auch am Niederrhein und ich sag mal, wenn man selber aus Dienstlagen in Nachbarstadt kommt, dann hat man natürlich auch zusammen gespielt, sich dann mit der Zeit kennengelernt und war schön, die Jungs nach so langer Zeit dann mal wieder live zu sehen. Die produzieren tatsächlich gerade ihr neues Album, haben auch an dem Tag einen neuen, sehr, sehr langen Song vom neuen Album gespielt. Die machen normalerweise Melodic Death Metal. Das letzte Album Grimm 1 und 2 ging schon eher in Richtung progressivem, sehr bleckig angehauchtem Death Metal und ich glaube, mit der neuen Scheibe legen sie nochmal eine progressive Schippe drauf. Die haben aber eigentlich eher als klassische Melodic Death Metal Band im Sinne von, ich sag mal jetzt mal in Richtung Children of Bodom gestartet. Mhm. Ja, nicht ganz so vertrackt, aber vom Stil her schon in diese Richtung eher, ja, mit Keyboard und Zwillingsgitarren und ja, keifenden Schrei-Vocals. Und ich sag mal, bis 2012 haben sie auch relativ poppigen Melodic Death Metal gemacht. Und gerade für geneigte Zuhörer, die eher auf die Art von Musik stehen, die jetzt nicht so ganz so progressiv ist, kann ich das Album Noah wärmstens empfehlen und die danach folgende EP Open Wounds in Salted Sea. Den Song, den können wir jetzt auch mal einblenden.
Den gleichen
Granatennummer.
Ja. Ja. Den gleichnamigen Song. Auch hier ein Snippet. Open Wounds in Salted Sea von Cadaveric. Ich fand die, also ich war am Anfang, war ich so ein bisschen, weil ich auch schon ausgepowert war von Warfield Within, war ich erst so ein bisschen so, aber dann haben die doch echt Gas gegeben und sehr beeindruckend auch hier von dem Sänger und Gitarristen, dessen Name mir jetzt entfallen ist, da hilfst du mir jetzt bestimmt auf die Sprünge kurz.
Niklas.
Dass der nachher in seine Humbucker reinbrüllt beim letzten Song, das war schon sehr geil. Also
ja, das ist auch genau der Song. Das ist auch genau der Song, von dem ich gerade spreche. Da schreit er hinterher wirklich in seinen Humbucker rein und ist ein unfassbar cooler Effekt, ja, von dem ich Bizza das damals dann das erste Mal gemacht hat. Ist ja jetzt auch schon über 10 Jahre her, dass sie den Song aufgenommen haben, aber bis dahin wusste ich gar nicht, dass das geht.
Ja, ja,
also war da schon immer sehr experimentierfreudig und hat das dann einfach mal umgesetzt.
Ja, das hat natürlich auch so eine gewisse Dramatik, ne, wenn er dann quasi auf der Bühne zusammenbricht und dann in seine Gitarre reinschreit, ne, und dann hört man so hintergründig dieses Verzerrte, ne.
Das ist schon ziemlich gut gemacht.
Ist schon sehr, sehr cool, ja. Also ich habe das auch noch nie gesehen vorher. War sehr beeindruckend, ja. Und ansonsten der Auftritt natürlich auch super geil, ne.
Ja, Granate. Also hat richtig Spaß gemacht. Liebe Grüße an die Jungs.
Ja, von mir
gerne
auch
wieder. Und ich freue mich aufs neue Album. Ist ja jetzt, das letzte Album kam 2015 raus. Ja, also ist ja auch schon 10 Jahre her.
Wird Zeit.
Ja, dazwischen ist viel, viel, viel passiert. Ne, man gründet ja Familien und so weiter. Und jetzt kommt demnächst die neue Scheibe und da bin ich ganz heiß drauf.
Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich auch drauf. Ja, und dann die Headliner des Abends, Kerat2K. Was kannst du uns denn über die erzählen?
Ja, auch wieder Kumpels von mir.
Selbstverständlich.
Alter, ja, nee, tatsächlich Gitarrist und Schlagzeuger aus meiner alten Band. Mhm. Und ja, die Jungs haben dann irgendwann angefangen, völlig kranken, progressiven, technischen Death Metal zu schreiben, der unfassbar vertrackt und hardcore ist.
Ja.
Haben 2023 ihr letztes Album rausgebracht, Nocturnes of the Incarcerated. Und, boah, wie kann ich das am besten beschreiben?
Ja, das fällt mir auch extrem schwer. Es ist auf jeden Fall irgendwie Death Metal, ne? Aber schon ziemlich also abgefahren.
Sehr, sehr technisch. Ja. Sehr technisch, sehr abgefahren und überhaupt nicht, würde ich sagen, der biedert sich gar nicht an. Denen ist
null.
Super scheißegal, was du von denen hältst. Die machen alles an schiefen Tönen, was du dir vorstellen kannst.
Ja.
Granatensänger, Granatenbassist, Granatengitarristen. Nicht so ein Granatenschlagzeuger. Liebe Grüße gehen raus.
Oh, gemein, ey.
Nein, Quatsch. Richtig fette Scheiße. Ist persönlich nicht mein Geschmack, aber das liegt einfach daran, dass ich für Tech Death schon immer nichts über hatte. Oh. Die Jungs wissen, was sie tun und die haben das tatsächlich geschafft. Die haben vor einem Jahr auf dem Stadtfest im Dienstlaken gespielt, tatsächlich. Also. Und die haben es wirklich geschafft, dass das Burgtheater, die Veranstaltungslocation, wo das stattgefunden hat, freilich, dass die sich tatsächlich gefühlt hat, während die gespielt haben.
Nicht alle schreiend weggerannt.
Nee, das ist tatsächlich ein absolutes, sag mal, ein Schulterklopfer, ein Ritterschlag, ja, wenn du als Tech-Death-Band, die unglaublich vertrackte Scheiße spielt, die Leute bei Laune hältst, indem du einfach sympathisch auftrittst und einfach dein Ding abziehst. Ganz liebe Grüße und ich würde hier tatsächlich den Song Paralysis, den würde ich einmal hier einspielen wollen und damit ist das Ding dann auch gut bezahlt. Ne?
Von dem von dir erwähnten Nocturnes of the Incarcerated. Ja, ich muss eine klitzekleine Manöverkritik loswerden. Ich fand ehrlich gesagt die Songauswahl, nicht die Auswahl, die war cool, aber die Reihenfolge, in der sie die gebracht haben, die ist noch etwas verbesserungswürdig, würde ich sagen. Also am Anfang hat es echt gedauert, bis der Funke ein bisschen überspringt. Und am Ende haben sie dann einen so einen Klopper nach dem anderen rausgehauen. Das hätte man ein bisschen besser verteilen können, meiner
Meinung nach. Also du hättest dich gefreut, wenn es am Anfang erstmal direkt auf die 12 gegangen wäre, genau. Kurz und knackig.
Genau, ne? Erstmal reinkommen.
Kann ich,
so, ne?
Kann ich dir recht geben, ja. Also da sollte man dann vielleicht mal drüber nachdenken, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ich finde es generell, ist auch nochmal eine Manöverkritik Richtung Cadaveric, die haben ja auch diesen ellenlangen neuen Song gespielt.
Mhm.
Auf so kleinen Konzerten, wo du wirklich, ich sag mal, eine Stunde vielleicht maximal Zeit hast, um deine Mucke zu spielen, spiel nicht so lange Songs.
Ja, oder schneid die zusammen für live. Ne?
Ja, ne, also streich irgendwas weg oder so. Aber es fällt halt einfach schwer, wenn du nicht unbedingt progressiv bewandert bist, dann da zu folgen. Die Leute sind alle stehen geblieben. Die Mucke ist wirklich gut. Das ist wirklich nur Kritik am falschen Moment, sag ich mal. Ne?
Ja.
Von daher vollkommen recht. Ich würde solche kleinen Konzerte eher mit kurzen Nummern spicken. Und davon hat die Band auch genug. Ne?
Ja, zumal du sonst echt Gefahr läufst, dass wenn du da dein 12-Minuten-Solo zwischenschiebst, dass die Leute dann halt auch weg sind. Ne? Dann sind sie am Bierstand, treffen unterwegs irgendeinen Bekannten.
Ja.
Und dann sind sie halt raus für den Rest der Show. Ne?
Ja gut, ja. Aber es ist jetzt zum Glück nicht passiert. Es war ein geiles Konzert, wie gesagt. Wir haben uns alle gefreut, hat richtig Spaß gemacht. Für einen schlanken Zehner war super geil. Mhm. Gerne wieder und ich hoffe, dass die Jungs jetzt auch nicht so lange brauchen, um ihr nächstes Album rauszubringen. Ich glaube, die sind auch gerade schon wieder in der Vorproduktion. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und freut mich, dass wir jetzt mal wirklich auch intensiv drüber sprechen konnten und dass wir jetzt hier vielleicht unserem Zuhörerkreis die ein oder andere Truppe jetzt auch nochmal näher bringen konnten. Schön.
Cool. Ja, war ein gelungener Abend, hat echt Spaß gemacht und ich war jetzt auch schon länger nicht mehr auf solchen Underground-Veranstaltungen. Also ich behaupte mal, dass das Underground ist, keine Ahnung, ob das stimmt. Und das war gelungen. Gerne wieder. Und im Helvete hat sich auch einfach nichts verändert. Nichts. Ich war, glaube ich, 10 Jahre oder so nicht in dem Schuppen drin und sieht einfach noch genauso aus. Und es klebt immer an den gleichen Stellen.
Ja, Moment. Also, Predi hat den Laden. Also, der Laden ist in Oberhausen. Das muss man dazu sagen, für alle diejenigen, die jetzt nicht aus Nordrhein-Westfalen kommen.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, vergessen das immer gerne, wenn wir über das Rockart Festival oder über das Helvete sprechen, dass der Laden halt eben in Nordrhein-Westfalen in Oberhausen ist und doch, da hat sich was geändert. Der, wenn man die Anfänge kennt, natürlich, der Laden ist jetzt klassischer Rockschuppen und was hat Predi gemacht? Er hat natürlich dann irgendwann den Laden schwarz lackiert komplett, auch im Keller. Ne, das hat er vorher nicht gehabt. Ne? Das ist ein altes Kühlhaus von der Brauerei, wo unten dann die Konzerte stattfinden und das ist jetzt alles mal vernünftig angemalt. Sauber ist der Schuppen trotzdem nicht. trotzdem eine vernünftige Metal-Location und wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, dann ist das eine Institution und dann kennt man den Laden auch.
Ne? Ja, es hat auf jeden Fall Charme ohne Ende und ich kann mich auch noch an die Zeit erinnern, als der Schuppen eröffnet wurde, weil Predi ist ja jetzt nur auch einer, der war früher schon hier im Cage Club in Bottrop in der Nachbarstadt immer viel aktiv als DJ. Im Froschkönig in Gelsenkirchen-Buer hat er aufgelegt. Ich glaube, da hat er auch angefangen mit dem ganzen Zeug. Den kannte man einfach schon und irgendwann kam er dann auf die Idee, diesen Laden da aufzumachen und am Anfang war das so, ach, du hast keine Chance gegen Cage Club. Naja, ich sag mal, der Cage Club ist jetzt, keine Ahnung, 10 Jahre zu.
Ja, also der hat relativ schnell bewiesen, dass er den Laden aufgezogen hat. Ne? Also der dann neben einem Turok in Essen bestehen kann. Ja. Ne?
Und ist auch der bessere Laden gewesen, definitiv.
Ja, definitiv. Ja.
Und auch immer schön für so kleine Konzerte. Ansonsten ist der ja, was Konzerte angeht, sehr so im Black Metal verhaftet. Ne? Also wenn da so größere Bands unterwegs sind, ist es viel Black Metal. Aber ja, da sind halt immer auch mal wieder Veranstaltungen von lokalen Bands. Ich habe da selber auch ein paar Mal veranstaltet, sowohl mit der Band als auch mit meiner, also als Veranstalter einfach nur bin ich da ein paar Mal drin gewesen. Das hat immer super geklappt, mit Predi zusammenzuarbeiten. Macht doch einfach Spaß.
Ja, kannst liebe Grüße an Predi.
Auf jeden Fall. Ja? Kannst dich drauf verlassen, so wenn der was sagt, dann funktioniert das auch.
Ne? Dann funktioniert das auch, genau. Also war ein schöner Abend und jetzt bin ich froh, dass wir drüber geredet haben.
Jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir nach Italien. Aus dem schönen Oberhausen gehen wir nach Italien. Wir möchten nämlich sprechen über die Platte Sleepless Empire von Lacuna Coil. Jo, Stefan.
Tja, Hoshi.
Hast du eine Beziehung zu dieser Truppe?
Nee, so gar nicht.
So gar nicht?
Ich habe über die Jahre hinweg immer wieder versucht, wenn sie ein neues Album rausgebracht haben, mir das auch anzuhören. Und immer wieder habe ich mir so gedacht, was finden die Leute, außer dass die eine hübsche Sängerin haben, eigentlich an dieser Band.
Ja, Christina Scabbia ist halt einfach, ja, die war halt schon immer so die, wo man immer gesagt hat, so, ja, das ist so die schickeste von den Mädels im Metal, ne?
Ja, war damals so, ne? Italienerin und die ist tatsächlich mit dem Gitarristen von Slipknot zusammen / verheiratet.
Oh, krass.
Mit Jim Root. haben wir uns dann jetzt mal angehört. Also ich habe mir das vorgestern gegeben und tut nicht weh. Ist tatsächlich die beste Scheibe, die ich von denen bis jetzt gehört habe. Mhm. 46 Minuten 48, 11 Songs und ein sehr, 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 sehr einfaches Albumcover, wo wir, ich sag mal, außer der Farbe Schwarz und eines Rabenschädels noch das bekannte Logo und den Albentitel draufstehen haben und ja, mehr auch nicht.
Sehr schlicht, ne?
Ja. Tut keinem weh, ist aber irgendwie für eine Band, die den Status hat, weltweite Bekanntheit zu haben, irgendwie unfassbar boring. Also wenn ich jetzt bewerten müsste, dann würde ich hier eine 4/10 verwesten Rabenschädeln geben, glaube ich. So, im Dreh. Hast du da noch was zu sagen?
Nee, zu dem Cover tatsächlich nicht. Mir ist nur aufgefallen, ich habe gar nicht wirklich was von denen im Schrank. Vielleicht eine Scheibe von Anno Tuck. Ich glaube, die Kummerleis ist da so das Ding, was man früher hören musste. Ich weiß gar nicht, wann das rauskam, so Anfang der Nullerjahre irgendwie.
Aber auch die fand ich schon langweilig. Also ich weiß gar nicht, warum. Ja, ist so ein Aber es ist ja schon bezeichnend, wenn jemand, der Platten sammelt wie du, wenn der da schon nichts von hat, ne?
Ja, ich habe tatsächlich vor einem Jahr oder zwei habe ich mir die Black Anima geholt als LP, weil die gab es beim Idiots Records mal günstig. Das ist das 2019er Album mit einem deutlich spannenderen Cover. Aber musikalisch bin ich da so ein bisschen bei dir. Es nutzt sich schnell ab, ne? Also war zumindest auch in der Vergangenheit immer mein Eindruck. Aber lass uns mal über die aktuelle Musik reden, weil du sagst, das ist die beste, die du von denen kennst.
Ja, also ich hatte an älteren Scheiben immer relativ zügig relativ viel, worüber ich mich beschweren konnte. Sei das das relativ durchschnittliche Songwriting, ne, das irgendwie nicht in den Kopf gehen wollte oder das irgendwie Schwächen hatte im Sinne von Epicness oder Eingängigkeit. Das hat immer so ein zweite, dritte Bundesliga-Leben für mich geführt. Mhm. Ne? So im Sinne der durchgeführten Geschichte. Und ich habe immer so gedacht, okay, wenn die jetzt einen männlichen Sänger hätten, dann wären die eigentlich nicht bekannt. Mhm. Oder zumindest vielleicht nicht über Italien hinaus. So einfach nur gefühlt, ne? Ich mache mir dann immer Gedanken darüber. Und tut mir leid, dass ich das dann halt eben auf die Frau schiebe, aber ist halt in dem, ja, in was Lacuna Coil angeht, irgendwie drängt es sich mir auf. Und ja, die Scheibe hat mir nicht wehgetan. Ich habe eine sehr gefällige Mischung modernem Metals gehört, die sehr ins Gentige reingeht teilweise. Könnte auch ein Kritikpunkt sein, dass man sich sehr, sehr stark auf dieses 0000-Seitengeschiebe eben verlassen hat. Ja, dieses sehr, sehr tiefe Gitarren, sehr, sehr groovy. Aber insgesamt ist das Album im Vergleich zu den jüngeren Veröffentlichungen tatsächlich stärker und hatte so den ein oder anderen Moment, wo ich dachte, ja, cool, catchiger Refrain, hat irgendwo Spaß gemacht. Aber so ganz gekriegt hat es mich nicht. Das ist eine Scheibe, die kannst du dir reinhören, dann hörst du dir die einmal an. Dann ist es um dich geschehen, also wie so ein, ich sag mal, Popcorn-Kinofilm, ne, den du dir einmal anguckst und dann hast du den einmal erfahren. Und ja, also sie hat eine sehr, sehr gute Stimme, Gitarrenarbeit, Schlagzeugarbeit, Bassarbeit, alles wunderbar. Ich mag seinen, also von Andrea Ferro, dem, nenne ich jetzt mal, Schauter, den männlichen Vocals, die Stimme finde ich ein bisschen austauschbar. Also ist jetzt auch nicht mit das Beste, was man so hören kann. Ist ein bisschen sehr kehlig. Alles in allem, wie gesagt, hat es nicht wehgetan und kriegt von mir so eine, ich sag mal, eine absolut durchschnittliche Bewertung, würde ich mal sagen. Ja, also, aber sag du erstmal.
Jo, also du hattest es ja gerade schon gesagt, ohne Christina Scabbia wäre da vermutlich deutlich weniger Erfolg drin. Das kann man jetzt so oder so lesen. Ich würde dem auch beipflichten. Ich glaube schon, dass sie eine gute Sängerin ist. Die ist schon ganz cool. Aber die sind natürlich damals in diesem Fahrwasser von Nightwish mitgeschwommen, ne?
Ja, ja.
Also
ja.
Das ist ganz klar. Die sind halt mit Nightwish hochgespült worden, wie viele, viele andere Bands aus dem Bereich auch. Sind ein bisschen anders. Also die haben natürlich nicht dieses Operettenhafte da drin, hatten die auch nie. Aber trotzdem dieses Female-Fronted-Metal, ne? Dieses Liebliche mit dem brutalen Gemisch, das haben die halt auch ganz klar drin. Die haben es so ein bisschen mehr, du hattest es gerade schon gesagt, die haben einen Schauter. Und die haben es halt so ein bisschen wie After Forever oder so damals auch gemacht, ne? Dieses Wechselgesang zwischen cleaner Frauenstimme und halt harsh Vocals in männlich, ne? Vielleicht bei dem Album hier noch relativ wichtig, Song 6, Hosting the Shadow, da haben sie Randy Blythe von Lamb of God als Gastsänger mit dabei, ne? Ja. Könnte man vielleicht noch rausstellen. Und Ash Costello haben sie, das ist, jetzt habe ich den, New Year's Day, genau, in the Meantime, in der 10. Song, da singt die auch mit. Genau. Ansonsten, ich finde auch, dass das eine super coole Platte ist, aber sie bleibt nicht hängen, das stimmt. Ein paar Refrains finde ich ganz gut. In Nomine Patris geht klar. So, der ist auch ein bisschen außergewöhnlich, der fällt ein bisschen raus so, aber ansonsten ist das.
Der war wieder so ein bisschen, also der war mir ein bisschen zu cringy. Der ging mir schon wieder so ein bisschen. Ja. Der hat sich so angebiedert, weißt du so.
Ja, wäre jetzt auch nicht unbedingt mein Anspieltipp. Mein Anspieltipp, wenn ich ihn mal geben darf, wäre das I Wish You Were Dead.
Ach, das ist die andere Nummer, die echt? Ist so richtig scheiße.
Den fand ich gut. Den fand ich echt cool. Gut, dass ich hier die Post-Production mache, dann kann ich euch den nämlich einspielen.
Das war so ein bisschen Reimen à la Grave Digger. I wish you were dead inside of my head.
Ja, okay, okay. Ja.
Aber Hoshi, ich glaube, wir kommen da sowieso nicht zusammen. Du hast auch letztes Mal bei Killswitch Engage den Song von der Platte gewählt, den ich am allerbeschissensten fand.
Ich bin halt ein Poser.
Weil der einfach nicht in die Ja. Ja, Zeit, dass du dir die Jahre abschneidest.
Auf jeden Fall, ey.
Ja, ja, Hoshi, was gibst du denn?
Also, da du mir den Vortritt lässt, ich finde die auch ziemlich durchschnittlich und deswegen kriegt die auch eine Durchschnittsnote. Ich will strenger werden und deswegen gebe ich hier 6 Kreideraben. Ja, 6. 6 finde ich angemessen.
Ja, da schließe ich mir, genau.
Schließt du dir an?
Ich schließe mir an,
ja. Was hast du denn, USB-C, oder?
Ja, ich schließe mich an. 6 von 10, Metal-Püppchen. Leider wirklich Durchschnitt und rostig.
Ja, rostig. Ja, rostig, vielleicht jetzt noch nicht, aber es hat schon.
Ja, doch, eine 6 von 10 ist rostig. Das ist, echt? wenn du die Karre ein paar Tage draußen stehen lässt, es hat geregnet und die ist schon 20 Jahre alt, dann rostet die so ein bisschen. Ja,
na gut, doch. Na gut. Ja. Dann bin ich dabei. Nichtsdestotrotz kriegt ihr von mir jetzt noch den I Wish You Were Dead um die Ohren geknallt mit diesem.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, dann mach einen Gegenvorschlag. Dann in Nomine
Patris. Ich entscheide mich im Nachgang.
Okay, ich bin gespannt.
Viel Spaß.
I Wish You Were Dead jetzt hier von Akuna Kol. Schnauze.
Theorie.
Machen wir weiter.
Ja, bitte.
Was haben wir denn als nächstes? Jetzt muss ich hier in meine Sendungsnotizen gucken, um das zu wissen.
Ach, weitere, ja, genau. Wir haben eine weitere, ich würde mal behaupten, zweite bis dritte Bundesliga-Band.
Oh, krass.
Ja, ich habe heute Rentwasser getrunken. Ich habe diese Woche, also die Alben, die wir diese Woche irgendwie zur Auswahl hatten, die waren irgendwie verhext. Ich weiß auch nicht. Also wir reden heute über die deutsche Power-Metal-Band Brainstorm aus Gerstetten. Jo. Mit dem Album Plague of Rats, veröffentlicht am 28. Februar. Wir haben 12 Songs, wir haben 48 Minuten 58. Und mein lieber Hoschbert, was sehen wir denn auf dem Albumcover?
Ja, was sehen wir da drauf? Gute Frage. Also, ich würde ja behaupten, wir sehen da drauf eine Version von Kali, das ist diese indische Inkarnation von, ich weiß gar nicht, ist das die Inkarnation von Shiva? Weißt du da mehr?
Nee, ne? Müssen wir nachgucken. Aber das ist ja sowieso im Hinduismus so, das ist nicht wie im Christentum, das ist einen bösen, einen guten Gott. Mhm. Und irgendwie, es gibt da Götter, die haben mehrere Inkarnationen. Ich glaube, Kali ist, ich kann mich nur um Kopf und Kragen reden. Ja. Vielleicht gucken wir parallel einmal nach.
Ja, also ich habe es natürlich nachgeguckt und es ist eine bedeutende Göttin des Todes, der Zerstörung und der Erneuerung.
Warum fragst du mich denn dann überhaupt?
Weil das alles rhetorische Stilmittel sind. Sie ist auf jeden Fall eine Verkörperung des Zornes der Durga und da hört jetzt mein Wissen auf. Also da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, Wikipedia weiter hier vorzulesen. Auf jeden Fall ganz interessant, wenn man ein bisschen in dieses Rabbit Hole absteigt, dann findet man nämlich raus, dass in dem Kani-Mata-Tempel, wo die gerade genannte Göttin Durga verehrt wird, Ratten scheinbar heilige Tiere sind, die gefüttert werden von den Besuchern, also von den Leuten, die dahin pilgern.
Ja, dann müsste man noch wissen, dass auf dem Cover tatsächlich Ratten sind, das hast du nämlich noch gar nicht erwähnt.
Genau, das wäre nämlich jetzt das, was ich dazu zu sagen hätte. Man sieht tatsächlich Kali auf einem Thron sitzen, mit einem aufgerissenen Mund, mit sehr spitzen Zähnen, ansonsten relativ klischeehaft. Sie hat keinen abgetrennten Kopf in der Hand, wie sie sonst häufig in der Hand hat, aber die sonstigen Insignien sind schon die, die man so kennt, so eine Sichel, ein Schwert, ja, so ein Speer, so ein Dreizack oder was das sein soll, ne? Und eine ganze Menge Ratten, die sowohl unten auf dem Fußboden auf den Thron, auf dem sie sitzt, zulaufen, als eben auch ja so um sie rumwuseln überall, ne?
Mhm.
Das Ganze sieht ziemlich künstlich aus für meinen Geschmack. Also wir haben oben drüber den Schriftzug Brainstorm, also den Bandnamen, und unten drunter an dem Sockel des Throns haben wir den Titel Plague of Rats, so heißt die Scheibe, falls wir es noch nicht gesagt haben. Doch, haben wir gesagt, ne? Und ja, wir haben halt hier eine Rattenplage und das finde ich eigentlich schon ganz interessant in dem Zusammenhang, den ich gerade genannt habe. Und ja, wenn man sich die Songtitel anguckt, dann ist da relativ viel von dieser indischen Mystik, glaube ich, auch drin, ohne da jetzt allzu tief reingegangen zu sein. Aber sowas wie Garuda, Eater of Snakes, dritter Song, geht da schon ziemlich in die Richtung, ne? Genau. Ja, was hältst du davon, bevor ich eine Bewertung abgebe zu dem Cover?
Ich finde das Cover wirklich cool. Ich finde gerade, also den gemalten Teil, wie auch immer der gemalt ist, ich gehe davon aus, dass es eine digitale Malerei ist, wirklich, wirklich stimmig, auch von der Farbkombination her, Farbkomposition her. Da passt dieses sehr, sehr europäische, dieses sehr, sehr deutsche Power-Metal-Logo von Brainstorm einfach irgendwie rein.
Das stimmt.
Ne, das hätte jetzt gepasst, wenn es, ich sag mal, Sanskrit-artig gewesen wäre. Und der Schriftzug unten, Plague of Rats, der ist halt auch eher in einem japano-asiatischen Stil gehalten, der dann halt auch nicht dazu passt.
Ja.
Von da gefällt mir das Cover sehr. Wenn ich jetzt das Logo und den Schriftzug rausnehmen würde da unten, dann noch viel mehr. Ist auf jeden Fall eines der besseren Cover, die wir hier besprochen haben.
Ja.
Kriegt von mir, ich sag mal, 7 von 10 Ratten.
Gehe ich tatsächlich nicht wirklich mit. Also ich finde, das sieht so ein bisschen so aus wie unsere Episodenbilder, wenn wir mal wieder die KI bemüht haben.
Oh, jetzt wirst du aber böse.
Ja, ich finde, das hat so ein bisschen so irgendwie klatsch mir hier Kali auf einen Thron in einem Tempel. Also, das kriege ich, glaube ich, auch zusammengepromptet. Also ich.
Ja, das glaube ich nicht. Aber.
Ja, keine Ahnung.
Jeder,
also ich bin tatsächlich.
Du kannst ja deine begeistert. Meinung haben, das ist doch wunderbar. Also, die mache ich dir auch nicht streitig immer.
Also, es ist jetzt auch nicht total furchtbar. So auf der Habenseite, wir haben super viele Details, man kann sich da echt viel angucken, aber ich bin jetzt nicht so. Aber ich mag auch Kali-Darstellungen nicht. Ganz, ganz allgemein nicht. Und deswegen also maximal. Also
ich finde, die gefällt mir. Die ist auf jeden Fall mindestens genauso bedrohlich wie diese völlig übertrieben klischeehafte Darstellung in den Indiana Jones-Filmen. Hier Tempel des Todes.
Ja, aber das sieht so ein bisschen aus wie so eine Disney-Version. Dann ist die auch noch so blau wie der Genie aus Aladdin. Also. Ich meine irgendwie.
Ja, Moment, das ist aber auch wieder was anderes. Die blaue Farbe, aber da reden wir. Wir sind ja hier nicht in einem Religionspodcast, ne? Ich bin ja gerade in Thailand gewesen und bestimmte Gottheiten sind halt tatsächlich blau. Das hat bestimmte Bedeutungen. Da müssen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist schon gut gemacht, aber wenn dir das nicht gefällt, ist doch wunderbar.
Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, dass es handwerklich schlecht ist, aber meins ist es halt einfach nicht. Ich geb dir 5 Punkte. Genau. Und.
Da wird aber Kali ganz schön sauer auf dich sein.
Ja, macht nix.
Meinst du, die rächt sich an dir mit ihrem Zorn?
Toll, jetzt kann ich nicht schlafen. Danke.
Tja.
Okay, kommen wir von der äußeren Erscheinung zur musikalischen Erscheinung der ganzen Nummer. Wir haben 50 Minuten, 12 Songs vom 28. Februar. Also auch erst eine gute Woche alt, die Nummer, ne?
Ja.
Ja, du hast gerade schon gesagt, deutscher Power Metal. Und ja, was sagst du? Gib mal so einen Eindruck der Musik. Gerne.
Also musikalisch, vom Können her, von der Produktion her, also von dem, was alle beteiligten Bandmitglieder und derjenige, der es produziert hat, eben geleistet haben, ist das eine sehr gute Produktion, aber mich hat es nicht begeistert. Das klingt wie eine B-Seite.
Mhm.
Die Songs sind durchschnittlich, leider Gottes ist da keiner hängen geblieben. Und manchmal fand ich die Songtexte, die da so, also ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen im Einzelnen, aber manchmal fand ich das auch einfach super cheesy, wie das da gesungen wurde.
Ja, so deutsch, ne?
So richtig, also es ist nicht Chris Boltendahl cheesy, aber es kratzt daran und das finde ich schade. Gerade wenn man als Musiker so viel kann wie die Jungs, die ja jetzt wirklich schon seit Anfang der 90er unterwegs sind, die wirklich krasse Gitarrenarbeit auf dem Album liefern, wirklich unglaublich präzise viele Line und so weiter, dann bin ich davon enttäuscht, wie, ich sag mal, eintönig und nicht einprägsam das ganze Ding hier vonstatten geht. Ich mache das ja gerne, dass ich das mittags, wenn ich Mittagspause mache, dann laufe ich eine Stunde, gehe spazieren und so weiter und dann höre ich mir die Alben währenddessen an, damit ich da mal richtig zuhören kann und abschalten kann. Und da ist nichts hängen geblieben. Und das Bezeichnende daran war, dann kam ein Song, den ich wirklich richtig gut fand, und der war dann von der Vorgängerscheibe. Du kennst das, aber, du kennst das ja bei Spotify, ne, wenn dann, wenn du das Album durchgehört hast und dann kommt ja danach noch was. Und ich gucke auf mein Handy, ich so, wie heißt denn der Song? Weil dann kann ich, ne, meistens mache ich das dann so, ich mache mir dann Notizen, welche Songs mir richtig hängen geblieben sind. Ich so, scheiße, der ist ja gar nicht von der Scheibe.
War der dann von der Wall of Skulls wahrscheinlich, von 2021?
Ne? Ja, blaues Artwork.
Ja.
Müsste die gewesen sein. Ja. Und das hat mich so geärgert. Also es ist nicht hängen geblieben und tut mir leid, ich bin da nicht zufrieden mit.
bist nicht zufrieden. Ich habe tatsächlich eine relativ lange Geschichte mit Brainstorm. Ich habe die mit der Liquid Monster, das müsste die zweite Scheibe gewesen sein, habe ich die kennengelernt. Und bin dann denen noch treu geblieben bis zu der nächsten, bis zur Downburst von 2008. Liquid Monster war 2005 und hatte dann auch noch die Scheibe Soul Temptation von 2003 mir nachträglich geholt. Fand die eigentlich ganz cool, aber ja, Standard deutscher Power Metal. Und danach habe ich sie dann auch komplett aus den Augen verloren, bis jetzt. Bis zu dieser Scheibe, ne? Und ja, du sagst es, es bleibt halt nichts hängen. Die ist auch eindeutig zu lang, die Platte. Also da hätte man locker irgendwie vier Songs oder so streichen können. Da hättest du nichts verloren. Dann haben dann haben wir einen Song, da habe ich, so während ich so die ersten paar Songs gehört habe, habe ich so geguckt, was kommt denn da noch? So, die haben ja auch ein paar Gastsänger da drauf, ne? Oder Gäste generell. Und im achten haben sie ja Alex Krull hier von Atrocity drauf. Ja, und genau. Also From Hell heißt der Song. Und dann dachte ich, oh, das ist ja cool, das ist auch eine coole Mischung, weil das ist ja eher so ein Death-Metal-Sänger, ne? Also die letzten drei Atrocity-Scheiben, Okkult 1 bis 3, die fand ich auch ziemlich stark. Und dann habe ich mich da ziemlich drauf gefreut. Und dann fand ich selbst Alex Krull kacke irgendwie. Also
das ist ja nicht kacke, aber der Song war einfach auch nicht wirklich gut. Ne? Das hat irgendwie so erzwungen geklungen.
Ja, sowas kann gut funktionieren, so eine Mischung Power Metal.
Hat aber in dem Fall nicht richtig. Also, ich muss dich korrigieren, Liquid Monster ist tatsächlich das sechste Album.
Das sechste? Oh Gott, wie lange gibt es die denn schon? Scheiße.
Habe ich doch gesagt, seit Anfang der 90er, seit 94 gibt es die.
Und, ach du Kacke.
Erste Platte kam 97 raus, ja.
Ach, aber ist egal. Scheiße, ich dachte, das wäre irgendwie die zweite Scheibe von denen. Oh Gott, da bin ich ja doch late to the party gewesen. Ey, dann hat mich meine Erinnerung da getrübt, ja.
Naja, also zeitlich gesehen warst du schon, also bist du zwei Drittel der Karriere schon dabei. Also von daher.
War eine der Bands, die ich in meiner ganz frühen Festivalkarriere unbedingt live sehen musste. Ich glaube, das war auch mit der Scheibe, mit der Liquid Monster in Wacken damals. Ja, aber...
Ja, wie dem auch sei, mich hat es einfach nicht geholt und wirklich stellenweise auch gelangweilt. Und wenn ich jetzt gerade gucke, es war tatsächlich die Midnight Ghost, von der Song war.
Ah, Midnight Ghost, okay, die 2018er
Scheibe. Ich glaube, es war der zweite Song, Revealing the Darkness. Also ich bin mir wirklich nicht sicher, ich höre es mir nochmal an, aber schade. Und wenn ich jetzt mal eine Bewertung abgeben müsste, dann würde ich auch hierbei wahrscheinlich 6 von 10.
Ja,
also ich kann da keine schlechtere Wertung als 6 von 10 geben, weil es ist musikalisch verdammt gut produziert und gut eingespielt. Und das krankt halt an allen Enden und Ecken, weil ich das Gefühl habe, dass man sich nicht genug Gedanken gemacht hat. Aber irgendwann ist ja auch eine Geschichte zu Ende erzählt. Vielleicht kommt man dann auch einfach nicht mehr auf die catchigen Melodien und so weiter. Aber der Kritikpunkt, den ich an der Platte habe, ist wirklich tatsächlich, dass ich die Eingängigkeit, die krassen Hooklines einfach vermisse, die ältere Brainstorm-Scheiben haben. Ja, dieses, ich meine, Brainstorm sind eigentlich die deutschen Hammerfall, würde ich jetzt mal sagen, ja, in besser gewesen. Und irgendwie hat mich das nicht beeindruckt und das ist schade.
Ja? Ja, kann ich eigentlich gar nicht so ganz viel hinzufügen. Ich war auch über weite Strecken leider ziemlich gelangweilt und das ist so ziemlich das schlimmste Urteil, was du eigentlich über eine Platte fällen kannst. Also wenn sie dich wenigstens noch irgendwie aufregt und ärgert oder so, dann regt sie dich ja zumindest an, sich damit zu beschäftigen. Dann kannst du nachher voller Hass irgendwie eine schlechte Note rausdonnern. Das kann ich jetzt hier auch nicht, weil, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt halt auch nicht schlecht. Das ist halt nur belanglos. Und das ist für mich dann, ja, das sind für mich 5 Todesgöttinnen, befürchte ich.
Tja, so ist das. Ja. Dann sind wir heute sehr rostig unterwegs, ne?
Bis jetzt ja, aber wir haben ja noch eine Chance. Hat die aktuelle Szene noch...
Moment, bevor du das tust.
Wir müssen noch einen Song einspielen, ne?
Genau, lass mich mal gucken.
Was hast du denn? Sollen wir den From Hell nehmen mit dem Alex Krull?
Ja, mach mal. Ja.
Machen wir, ne? Ist zwar nicht so ein Highlight, aber es ist eine Scheibe, die arm von Highlights ist, haben wir jetzt, glaube ich, deutlich genug gemacht, ne? Ja gut, jetzt aber. Jetzt schreiten wir weiter zu Tobias Sammets Aventasia. Here be Dragons.
Ich muss ja sagen, das Albumcover, das hat mich schon so ein bisschen heiß gemacht, ne?
Heiß hat's dich gemacht.
Ja. Also ich finde das Album Artwork granatengeil gemalt. Ich mag den Stil total. Das hat was total Verspieltes, was mich teilweise an hier den Film Das letzte Einhorn erinnert hat. Mhm. Ja. Wenn ich an Avantasia denke, dann möchte ich Drachen, ich möchte Einhörner, ich möchte Feen, ich möchte irgendwelche, ich möchte Metal-Opera, ja.
Ja.
Ich möchte da sitzen und mir denken, meine Güte, die Band Queen wäre stolz, ja. Also im Endeffekt habe ich einfach Bock auf einen schönen Abend bei einem Bierchen mit einem Kumpel und so weiter. Und dann schmeißt man sich die Band ja rein und hört die am besten komplett durch und genießt das einfach. Und ja, und das Albumcover fand ich schon irgendwie nice, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja.
Ich finde ja interessant, ich habe mich ja jetzt hier im Rahmen dieses Projekts schon viel mit Albumcovern beschäftigt und ich habe das gesehen, wir hatten uns kurz unterhalten letzte Tage und was habe ich dir gesagt? Ich habe dir gesagt, ich glaube, ich weiß, wer das gemalt hat und ja, es ist Rodney Matthews, das ist ein britischer Illustrator und der ist hier schon das eine oder andere Mal zu Wort gekommen, weil der unter anderem so ziemlich jede Magnum-Platte seit 1980 gestaltet hat.
Hast du recht und ich glaube, das hast du auch schon mit Mattes,
genau.
Grüße, ja, ja. Mit Mattes auch schon mal auseinandergenommen, das Thema, ne?
Genau, also ja. Der hat wirklich, wirklich viel. Praying Mantis, da sind wir, haben wir, glaube ich, das erste Mal drüber geredet, aber er hat also wirklich, wirklich schon viel gemacht. Könnt ihr euch mal angucken, den Wikipedia-Artikel Rodney Matthews, da seht ihr so ziemlich jede größere Band seit den 1980er Jahren. Also, was sag ich, 80er? 1965 hat er das erste Cover-Artwork gemalt.
Wahnsinn, der Typ, der ist ja schon steinalt.
Ne? Ja, und dann Thin Lizzy hat er gemacht. Der hat alles wirklich.
Der ist eine Maschine, der hat einen.
Ja. Ja. Und ich finde, man erkennt diesen Stil sofort. Ja. Diesen Drachen da, das sieht einfach genauso aus, als wäre es aus dem gleichen Bilderzyklus wie die letzte Magnum oder die Lost on the Road to Eternity oder so, ne? Also Here Comes the Rain war ja die letzte. Und das sieht einfach exakt genauso aus. Man sieht sofort die Handschrift und ja, das ist cool. Das ist cool.
Also wenn mir jemand sagt, wie wünschst du dir denn ein Heavy-Metal-Cover, ja, im weiteren Sinne, dann sage ich dem, hör mal, gib mir Burgen.
Ja, sehen wir hier drauf.
Drachen.
Ja, Schlösser.
Ja, ja. Das ist wie aus so einem 70er, 80er Jahre Fantasy-Film entsprungen. Und sieht einfach wirklich wunderschön aus. Der Drache ist vielleicht ein bisschen groß für diesen Turm, wo der davor steht, aber
das wird für 20 Mal so groß. Ja.
Vielleicht ist das ja ein Weltenfresser-Drache. Ja, kann ja sein. Auf jeden Fall laufen da ganz viele kleine Minions auf diesen Turm zu.
Die übrigens auch so oder so ähnlich schon auf diversen Magnum-Covern zu sehen waren. Also das ist wirklich ziemlich. Das wirkt das aus der gleichen Welt alles so. Und das ist ja jetzt bei Avantasia auch nicht so weit hergeholt, zumal Bob Catley ja auch so ziemlich auf jedem Avantasia-Album bis jetzt gesungen hat. Ja,
stimmt.
Also der Sänger von Magnum. Ja. Also das ist ja da, die Beziehung. Und auf der Lost on the Road to Eternity hat ja auch Tobias Sammet gesungen.
Also Tobias Sammet kann es ja auch nicht verleugnen, welche Mucke der geil findet.
Ja,
ja. Das ist eine Mischung aus Queensryche, Magnum, ja, 80er Rock generell, Hair Metal. Ja, ich glaube, das ist eine gute Überleitung, bevor ich dieses 10 von 10 Metal Cover jetzt abschließe. Die Platte spiegelt ja wieder, wie er tickt. Und du hast halt wirklich einen Querschnitt über alles, was du an den 80ern liebst, alles, was du an Heavy Metal liebst und alles, was du an Rock und Metal Opera irgendwie cool findest. Ich muss aber eins vorweg sagen, es ist das schlechteste Avantasia-Album.
Oh,
und trotzdem ist es noch gut.
Oh,
und trotzdem ist es noch gut.
Ja. Krass. Sehe ich tatsächlich nicht so, weil ich die letzten Avantasia-Outputs nicht so besonders gelungen fand, ehrlich gesagt.
Du, ich finde die Scheibe jetzt auch nicht so stark, aber das ist immer noch um Welten besser als vieles, was wir hier bereits besprochen haben, als vieles, was du jetzt hier schon mit Mattes, ich sag mal, vor meiner Zeit, ja, in der alten Zeitrechnung noch besprochen hast.
Ja.
Aber es ist in der Avantasia-Welt aus meiner Sicht das eines der schwächsten Alben.
Krass. Ja? Was hast du denn für einen Bezug zu Avantasia? Begleiten die dich schon länger?
Avantasia ist tatsächlich eine Band, die ich erst kennengelernt habe oder die ich kennengelernt habe, als ich schon in meiner Death-Metal-Phase angekommen war.
Oh.
Das heißt, ich war eigentlich ein totaler Ad-Guy-Fan.
Mhm.
Ja, also die quasi Avantasia-Vorgängerband, würde ich jetzt mal behaupten, weil Tobias Sammet hat ja irgendwie mit Edgar nicht mehr viel getan.
Nee, er macht ja nichts mehr mit, ne?
Und ich habe dann eigentlich diese Alben ein, zwei Mal gehört. Ja. Bin ja da auch nicht mehr so zu Hause, kann das wertschätzen. ich bin weit davon weg, dass ich das jetzt total abfeiern würde. Hm? Auch wenn ich die Mucke, so wie sie jetzt hier vorgetragen wird, bockstark finde. Ja, also
na, ich
kann man nicht anders sagen.
Also ich habe zu Avantasia, als die damals die erste Scheibe rauskam, die Metal Opera Part 1 und 2, das weiß ich noch, die habe ich heiß erwartet, also sehnlichst erwartet. Ich bin damals nach Essen gerast, um mir die zu kaufen, irgendwie am Release-Tag. Die kam irgendwie auch im Februar 2000 oder 2001 kam die, glaube ich, raus, die erste. Und die musste ich unbedingt haben, da war ich echt richtig heiß drauf. Und die habe ich auch, glaube ich, 5000 Mal gehört, die beiden ersten Platten. Und eigentlich war für mich auch klar, dass danach Schluss ist mit Avantasia, weil das war auch
mein es war ja eigentlich nur ein Solo-Projekt und er hatte dann seine Kumpels da irgendwie mit einbezogen, aber eigentlich war er ja zu dem,
Teil.
Eigentlich war er ja zum Zeitpunkt aber trotzdem hauptsächlich Ed-Guy, ne?
Ja, genau.
Unterwegs.
Ja.
Also mein erster Berührungspunkt war tatsächlich die Scarecrow.
Ja, das war die dritte. Die
genau.
Und da war ich schon super abgenervt von, weil für mich war das eigentlich durch, das Thema.
Ja,
also die Scarecrow, ja, ich meine, klar, ich habe die Platten, die danach kamen, ich habe, glaube ich, so ziemlich jede mindestens mal gehört. Die Scarecrow, die habe ich mir damals auch noch geholt und habe die auch tausendmal gehört. Aber das war für mich nicht mehr das Gleiche, weil die Metal Opera Part 1 und 2, die haben halt auch eine durchgehende Geschichte erzählt. Die fand ich irgendwie cool und ja, für mich war das eigentlich danach erledigt. Ja, nichtsdestotrotz, das Ding hat sich ja total entwickelt und Avantasia ist ja, man kann es nicht anders sagen, eigentlich ein All-Star-Projekt. Ne? Das lebt ja von den Gästen, ähnlich wie Irion hier aus den Niederlanden. Ne?
Ja.
Das lebt ja eigentlich einfach nur von den Gästen, die der sich holt. Also wir haben jetzt hier nur mal ein paar Namen fallen zu lassen. Jeff Tate. Ne? Dann haben wir Michael Kiske. Dann haben wir Tommy Karewik oder Ronny Atkins, Bob Kettley habe ich schon genannt. Also
es ist das Best of Heavy Metal, Power Metal, 80er Metal, 80er Rock. Da ist das Who is Who dabei von den Leuten, die man kennt, von den Bands, die man kennt. Magnum, Queensryche, Camelot, ne? um da mal ein paar zu nennen. Für mich, wenn ich jetzt ganz böse wäre, das ist generischer Mainstream.
Ja, das ist Pop.
Avantasia
ist schon seit 20 Jahren Pop, gar keine Frage.
Ne, das ist klar und da wird Geld mitgemacht.
Ja.
Aber es ist im Gegensatz zu All for Metal eine Band, mit der vernünftig Geld gemacht wird. Ja.
Es ist aber, glaube ich, ungefähr 100 Mal so groß. Ne? Also ganz kurz, um das einmal abzuschließen, du hast gerade Camelot gesagt, ich habe Tommy Karewik gesagt oder Karewik, das ist ja der Sänger von Camelot. Genau. Und der Ex-Sänger Roy Kahn ist auch hier auf der Platte, nämlich im 10. Track. Also beide Camelot-Sänger auf einer Scheibe, schon irgendwie cool, ich weiß gar nicht,
wie das ist. Ja, sind ja auch beide, also ist halt eine der Truppen aus dem Bereich Power-Metal.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Geschichte mit Avantasia und du hast gesagt, du findest, das ist eine der schwächeren. Da muss ich ein bisschen widersprechen. Ich finde, aus allem, was nach der Metal Opera kam, ist das für mich eine der stärkeren, find ich.
Okay.
Ich bin jetzt auch nicht vollends begeistert, also das ist jetzt auch keine 10 von 10 für mich, aber ich fand so ein paar Sachen wie jetzt hier The Witch ging gut ins Ohr, ne? Oder halt auch der Opener Creepshow auch irgendwie. Der hat richtig gute Laune gemacht.
Aber den fand ich ein bisschen generisch.
Der ist total generisch, aber der macht Laune. Du kriegst gute Laune. Wenn du schlechte Stimmung hast, du hörst den, der macht einfach irgendwie Bock so auf so eine. Also der ist austauschbar, keine Frage. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, aber ne? Aber dann. Also
ich fand das. Ja, erzähl weiter. Entschuldigung.
Genau, ich hätte jetzt tatsächlich noch Unleash the Kraken, was sehr Standard Avantasia Kost ist hier nochmal genannt, sehr schnell und das ist so kenne ich Avantasia, seit es die gibt eigentlich, so in dem Stil.
Also ich finde tatsächlich hängen geblieben bei mir ist ganz, ganz unbedingt der Titelsong Here Be Dragons mit einer epischen Länge von 8 Minuten 53. Der eine unfassbar geile Hookline hat.
Ja, ist auch ein bisschen langsamer, ein bisschen getragener als die anderen.
Genau, das ist wirklich eine Heavy-Metal-Opera-Ballade. Ja. Ne? Und
Jeff Tate natürlich.
Jeff Tate halt auch. Und genau, haben wir schon gesagt, dass Jeff Tate dabei singt.
Jeff Tate.
Ja.
Jeff Tate. Im Titelsong, Jeff Tate.
Das ist eine Lobeshymne auf Queensryche. Und auf alles, was Rang und Namen hat in dem Bereich. Und der Song hat trotzdem seine Längen. Da hätte man locker 2 Minuten rausschneiden können. Das ist generell etwas, was in diesem Album wirklich krankt. Ich habe den ein oder anderen Füller-Song da drin, der irgendwie völlig langweilig daherdümpelt. Songs, die mich teilweise wirklich ganz, ganz arg an Bon Jovi erinnern, fast schon Kopien sind. Ja. Aber alles in allem muss ich trotzdem sagen, dass das Album trotzdem gut ist. Ja, also ich würde da mal so sieben von 10 eingeladene Camelot-Sänger.
Ja, ja,
die würde ich da mal geben. Ja. Beim nächsten Mal gerne noch mehr Zeit lassen und vielleicht mal gucken, dass man da noch ein bisschen mehr Richtung Here Be Dragons geht. Das hat richtig Bock gemacht.
Boah. Ja.
Aber ich sag mal, ansonsten hast du da wirklich ein Who is Who drin. Und ich find tatsächlich auch den Song hier mit Tommy Karelik, den finde ich wahnsinnig cool.
Den The Witch ist das.
Ja. Genau. Und,
sollen wir den mal einspielen gleich?
Nee, ich hätte jetzt gerne wirklich mal hier den Refrain von Here Be Dragons.
Na gut, dann kriegst du den gleich. Aber
Jeff Tate.
Aber vorher gebe ich auch noch eine kurze Bewertung ab. Also was man sich auf jeden Fall sparen kann, sind Disc 2 und 3. Und nämlich irgendwelche Piano-Versionen und Extended Editions und Instrumentals. Und weiß der Teufel, das braucht wirklich kein Arsch. So, das ist absolute Platzverschwendung.
Aber vielleicht möchtest du Karaoke singen mit mir zusammen, Falsettgesang oder so.
Ja, unbedingt, nicht? Ja. Ja, ich habe im Großen und Ganzen, habe ich schon alles gesagt, ich finde die, glaube ich, noch eine Nummer stärker als du. Deswegen werde ich hier folgerichtig 8 von 10 Gastsängern geben. Und ja, also das war für mich auf jeden Fall von den 3 Platten, die wir hier besprochen haben, heute die beste. Ganz ohne Frage. Mhm. Aber ich glaube, das siehst du ähnlich, ne?
Jeff Tate.
Ich hätte auch 8 von 10 Jeff Tates geben können. Aber ja, nein, ich bleib bei Gastsängern. Ich finde, Gastsänger und Avantasia, das gehört einfach so zusammen. Das muss man einfach geben.
Ja, dann jetzt aber. Jeff Tate.
Geiler Refrain, genau. Da sind wir auch wieder. Und ja, Stefan, hast du Bock, noch ein bisschen über Veranstaltungen zu reden? Wir haben es unseren Hörern versprochen, ne?
Hoshis Veranstaltungs-Einmal-Eins. Ding! Ja, komm, leder jetzt mal 5 Minuten hier runter.
Genau, ganz schnell. Den unwichtigsten Punkt.
Wir haben doch keine Zeit.
Den unwichtigsten Punkt, den man über Veranstaltungen überhaupt nur besprechen kann, würde ich heute gerne mit euch besprechen, nämlich...
Was denn?
Rat mal, Stefan, worüber reden wir heute?
Ist es die Einkaufsliste für Bier?
Ja, es ist die Bier-Einkaufsliste, selbstverständlich, ja.
Ist die Gästeliste?
Die Gästeliste, ja, genauso wichtig, zumindest aus Bandsicht. Nein, aber kommt tatsächlich vor in dem, worüber ich heute reden möchte, nämlich ich möchte reden über den
Gastspielvertrag.
Ah, du hast mich gedoppelt. Sind hier in so einem Hip-Hop-Battle, ne? Genau, der Gastspielvertrag. Das ist das Dokument, das ist der Vertrag, den du, lieber Zuhörer, als Veranstalter einer potenziellen Veranstaltung mit deiner Band oder deinen Bands schließt. Was regeln wir da drin? Hast du eine Idee, Stefan? Was regeln? Hast du sowas mal unterschrieben? Nein, hast du nicht, ne? So professionell.
Doch, so ein, zwei Mal.
Und kannst du dich erinnern, was da so drin steht? Sonst sag ich's dir.
Bitte sag's mir.
Also erstmal ganz wichtig, wer sind die Vertragspartner, wie in jedem Vertrag, ne? Nämlich die Band und der Veranstalter.
Oh.
Dann natürlich ein Vertreter, weil wir, eine Band ist ja eine, in der Regel sowas wie eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also ne, mehrere Leute, die als Einheit auftreten, bla bla bla, ganz viel Juristengelaber hier. Auf jeden Fall wird erstmal festgelegt, wer schließt diesen Vertrag mit wem. Und dann wird festgelegt, was haben denn die beiden Vertragsparteien zu tun? Und zwar an einem bestimmten Datum, zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort ihre Musik aufzuführen. Das sollte man, glaube ich, klären, ne? Ja, du sagst das so, ne? Aber ich meine, wir sind alles Metaller und wir sind halt auch gewöhnt, dass vieles per Handschlag geht.
Ja, wir haben das aber auch schon mal, wir haben das aber auch schon mal mitgekriegt, dass eine Band gar nicht erschienen ist, die gar nicht sich abgemeldet hat.
Ja.
Oder die einfach eine Viertelstunde überzieht oder eine Viertelstunde zu spät spielt oder whatever.
Genau.
Ja, und du möchtest dich ja absichern wahrscheinlich.
Genau, also Vertrag kommt ja von Vertragen, ne? Also das ist nicht von wegen, ich vertraue euch nicht oder so, ne? Das ist ja jetzt, also selbst wenn das irgendwie Kumpels sind, mach das. Ich kann es nur empfehlen. Also wenn es jetzt der beste Freund ist, dann brauchst du das vielleicht jetzt nicht
unbedingt machen. Ja, doch, auch bei dem.
Aber es schadet auf jeden Fall nicht, zumindest mal die Rahmendaten abzustecken. Und eine Sache, die auch ganz wichtig ist, hatten wir schon gesagt, die Spielzeit natürlich, ne? Wie lange dürfen die? Und fast noch genauso wichtig, zumindest für die Band, die Gage. Wie viel bekommt die Band denn überhaupt?
Tja, meistens.
Null.
Meistens nichts.
Ja gut, aber
meistens schleppen die 6.000 Euro Equipment zum Gig und kriegen dann 3,20 Euro.
Ja gut, aber trotzdem muss es ja festlegen, ne? Und dann kannst du zum Beispiel, ich habe hier einen Vertrag hier vorliegen von einer Band, mit der ich damals eingeschlossen habe, ich genau genommen habe ich sogar zwei hier vorliegen. Und da wird zum Beispiel auch drin geregelt, dass 7% Umsatzsteuer auf die Gage draufkommen. Ne? Weil das ist so bei so Kunstgeschichten, da ist 7% Umsatzsteuer, die muss halt oben draufgeschlagen werden. Auch da reden wir hier über Brutto- oder Nettogage. Sollte geklärt werden. Wenn es im Vertrag steht, gibt es keine Fragen. Nein, der Preis oder die Gage, die wir vereinbaren, ist exklusive, also ist netto. Ne? Mhm. Auch das sollte man einmal klären. So, dann kannst du ganz, ganz viele Details klären. Da kannst du jetzt beliebig spezifisch werden. Sowas wie, wann kriegst du wie viel von der Gage? Gibt es vielleicht einen Door-Deal? Kriegst du prozentuale Beteiligung an einer Tür, ne? Also an den Ticketverkäufen oder wie
schön
auch immer.
Wär's.
Meistens alles nicht, aber sobald du in den semi-professionellen Bereich gehst, wirst du da 3- oder 4-stellige Summen stehen haben. Locker.
Mit Sicherheit.
Locker, ja. Und dann kannst du sowas festlegen, wie dass die Band den GEMA-Bogen, also die Musikfolge, welche Songs die gespielt hat, vor Auszahlung der Gage auszuhändigen hat. Würde ich auch drauf bestehen, weil
weil die
Band verpisst sich nach dem Auftritt mit dem GEMA-Bogen oder ohne, also wahrscheinlich hat sie ihn nicht ausgefüllt, sondern sitzt besoffen im Bus oder im Auto oder was auch immer und du siehst deinen GEMA-Bogen nie wieder und alle hatten einen schönen Abend und du kannst der GEMA nachher erklären, welche Musik da gespielt wurde. Und du weißt dann nicht. Na, wenn
das
du Glück
möchtest
hast,
du vermeiden.
Genau, ja. Das möchtest du halt vermeiden und deswegen achte drauf, Gage erst nach GEMA-Bogen. Dann solche Geschichten wie, wird vielleicht in Bild und Ton mitgeschnitten, also ne, wird vielleicht gefilmt oder halt ein Audiomitschnitt gemacht und wer hat dann welche Rechte an diesen Mitschnitten, weil die Band kann auch nicht sagen, naja, wir haben das gespielt, das ist unsere Musik, das gehört auf jeden Fall uns. Da gibt's durchaus noch so Sachen wie, dass du das Produktionsrecht daran hast. Du darfst es dann zwar auch nicht ohne die Einverständniserklärung der Band verwenden, also ohne irgendeine Einigung, aber die halt auch nicht, ne, weil du hast ja auch Arbeit reingesteckt, das anzufertigen, ne? All sowas kannst du da klären. Dann sowas wie, dass die pünktlich sind, dass die vollzählig sind, welche Instrumente die mitbringen, hört sich jetzt erstmal doof an. Ja, natürlich bringen die ihre Gitarren mit, das wird jeder Gitarrist machen. Aber wer ist für das scheiß Schlagzeug zuständig? Ne? Das ist immer wieder ein Streitpunkt. Oder generell Backline, also alles, was auf der Bühne steht, was sich die Bands tendenziell teilen.
Darfst du die Boxen benutzen, darfst du die Hi-Hat benutzen, darfst du die Becken benutzen.
Genau. Ja. Wer bringt was mit? Genau, es kann ja durchaus auch sein, dass die Headliner-Band sagt, ja, wir bringen alles mit, aber wir, das packt einer an, außer uns. Ne? Kann ja durchaus sein. Ne? Dann, welche Pflichten hast du als Veranstalter? Sowas wie Planung, Organisation, Betreuung, ne? Dann Werbung, weil auch die Band hat ein Interesse dran, dass es voll wird. Also verpflichtest du dich generell auch der Band gegenüber, für ausreichend Werbung zu sorgen. Ne? Dann, dass du der Band im Vorfeld Plakate und Flyer vielleicht zur Verfügung zu stellen hast. All solche Sachen. Ne? Vielleicht auch, dass du die Band dann eben auch daran beteiligst. Dass du sagst, ja, ich schicke euch 20 Plakate und 1000 Flyer und ihr seht zu, dass die bei euch in der Region verteilt werden. Apropos Region, Gebietsschutz. Du kannst durchaus festlegen, diese Band darf 6 Wochen vorher und 2 Wochen nachher nicht in einer Region, die hier näher spezifiziert ist, auftreten. Also das ist eine ganz klassische Gebietsschutzklausel, dass du sagst, im Ruhrgebiet, ne, das sind die folgenden Städte, 52 sind es, spielt die Band nicht in dem Monat, in dem die Veranstaltung stattfindet. Muss die Band sich natürlich darauf einlassen, wird sie im Zweifelsfall nicht, wenn sie auf Tour ist oder so. Aber du kannst ja durchaus sagen, ich bezahle euch ein bisschen mehr Gage dafür, dass ich eben diese Exklusivität von euch kriege. Hm. Ne? Kannst du darin klären. Dann sowas wie Kleinscheiß, hört sich total doof an, aber die Band hat ein Interesse dran, dass du ihr ermöglicht, Merch zu verkaufen. Und dann kann die durchaus sagen, schreib mal bitte in den Vertrag, dass wir einen Merchstand aufstellen dürfen, kostenlos. Ne, dass dann nicht nachher dann.
Gut, das wird im kleineren, also im kleineren Bereich wahrscheinlich gar nicht passieren, aber dann.
Also
da habe ich tatsächlich auch eine Anekdote. Also wir haben mal mit, kann ich ja sagen, als Vorband von Arch Enemy gespielt. Mhm. Das stand dann nicht im Vertrag mit drin, was ja okay war soweit. Grundsätzlich war es dann aber so, wir haben als kleine Band unsere T-Shirts für halb so viel Geld verkauft wie Arch Enemy.
Ja,
ja, das heißt, wir wollten unsere T-Shirts für 10 Euro pro Stück verkaufen und Arch Enemy hat die für 20 bis 25 Euro verkauft. Auf einmal stand dann aber der von Arch Enemy beauftragte Verkäufer vor unserem Laden, hat sich die Preise angeguckt und wie der letzte Arsch die Preise entfernen und gesagt, pass mal auf, ihr kleinen Pipi-Männer, das ist viel zu billig hier.
Verkaufen wir nichts mehr.
Ihr müsst die jetzt auch für 25 verkaufen. Kommt man ja gar nicht auf die Idee, dass auf einem Konzert, wo 3000 Leute nur wegen Arch Enemy hinrennen, die Leute dann aus Versehen die günstigeren T-Shirts von der kleinen Pissband von nebenan, also das war das Letzte, was ich da erlebt habe. Und es ist leider gang und gäbe.
Ja, aber sowas kann ja durchaus im Vorfeld halt auch geklärt werden, ne? Dass du halt in der Preisgestaltung deines Merchandise als Band halt frei bist, ne? Das kannst du dir ja da reinschreiben lassen, ne?
Ja, aber das war halt Lehrgeld, ne? Wir waren halt ziemlich jung. Und dann stand der Arsch da und hat dieselbe Nummer mit allen Leuten abgezogen, ne? Der hat dann den Macker markiert und das kreidigt der Band heute noch an, dass die ihre Leute nicht im Griff hatte, ne?
Aber
nur meine 2 Cent.
Ja, dann hast du solche Sachen wie, dass du Catering und welches Catering, wobei dazu gibt es den Stage Rider, ne? Der Stage Rider, das ist ein Dokument, das kriegst du in der Regel einseitig von der Band zugestellt. Also meistens, das ist ein sogenannter Vertragsanhang dann. Da steht dann drin, was die Band auf und neben der Bühne braucht. Also ich brauche auf der Bühne 3 Mikrofone und, keine Ahnung, einen Drumriser, der so und so groß ist. Und außerdem hätte ich gerne im Backstage 25 Flaschen Whisky und
Unsortierte M&Ms.
Unsortierte M&Ms, ja, das ist, ne, und das ist Vertragsbestandteil, das ist keine Wunschliste. In der Regel kannst du dir den geben lassen, den Rider, und erstmal die Sachen, die du nicht leisten kannst, durchstreichen und sagen, so können wir es machen, nicht anders. Dann sagt die Band, ja komm, ist egal, dann verzichte auf die M&Ms und das rosa Toilettenpapier brauchen wir auch nicht und eine Flasche Whisky
reicht auch. Aber die Mikrowelle hätten wir gerne.
Genau, ja, genau. Und eine der wichtigsten Sachen, also man ist da mega frei, sowas wie wie viele Gäste kann die Band auf eine Gästeliste packen, bla bla bla, alles sowas, kannst du alles darin regeln, solltest du im Zweifelsfall auch regeln, besser ein Paragraph zu viel als ein zu wenig, aber eine der wichtigsten Sachen ist, im deutschen Recht hast du im Zivilrecht in der Regel Probleme, wenn eine Partei vertragsbrüchig wird, dann hast du nur Anspruch auf Schadenersatz. Jetzt hast du ein Festival mit 10 Bands. Jetzt sagt der Co-Headliner ab, wie hoch ist dein Schaden? Kannst du das beziffern? Das geht nicht. Das ist unmöglich, weil sind jetzt weniger Leute gekommen? War der Vorverkauf schon, also war schon ausverkauft? Hast du überhaupt einen Schaden oder hast du jetzt weniger Tickets verkauft? Keine Ahnung, waren die Gäste unzufrieden? Bla bla bla. Hat dein Ruf gelitten? Ist dann eh egal, weil das nicht in Euro zu beziffern ist. Aber ne, wie willst du das festlegen? Deswegen Konventionalstrafe, also Vertragsstrafe, grundsätzlich und immer. In der Regel in der Höhe der Gage oder eines Vielfachen davon. Naja, also was weiß ich, wenn du irgendwie 200 Euro Gage ausmachst mit der Band, dann kannst du sagen, die Vertragsstrafe ist so hoch wie die Gage oder das Doppelte oder Dreifache. Mehr wird dann sittenwidrig irgendwann, aber so in dem Bereich. Ne? In der Regel habe ich immer gesagt, die Konventionalstrafe ist so hoch wie die vereinbarte Gage. Wenn sie sehr niedrig war, vielleicht auch mal das Doppelte, damit dann die Band nicht gesagt hat, oh, hier hast du deine 2 Kisten Bier, die wir als Gage gekriegt hätten. So, ne? Und deswegen unbedingt da reinschreiben, weil das ist nämlich eine Sache, die, wenn die Band nicht auftaucht, aus welchem Grund auch immer, du auf jeden Fall geltend machen kannst. Deine anderen Rechte der Band gegenüber bleiben davon unbenommen. Also, wenn dir wirklich ein höherer Schaden entsteht, kannst du ihn trotzdem noch geltend machen. Diese Vertragsstrafe ist super wichtig. Ja, genau. Stage Rider hatte ich schon gesagt. Ansonsten, dann bin ich auch am Ende mit der ganzen Nummer. Salvatorische Klausel sollte in jedem Gastspielvertrag drinstehen. Besagt einfach nur, wenn ein Paragraph ungültig wird oder ein Teil eines Paragraphen, dann bleiben alle anderen Paragraphen in Kraft. Das steht da so drin.
Das ist ja generell eine Klausel, die du eigentlich an jeden Vertrag dranhängst.
Genau, an die allermeisten solltest du den dranhängen. Das geht nämlich darum, im deutschen Recht ist es tatsächlich so, wenn ein Vertrag geschlossen wird und ein Teil davon ist unwirksam, weil er, was weiß ich, sittenwidrig ist oder gegen Gesetze verstößt oder einfach so nicht geschlossen werden darf, kann, was auch immer, dann wird in der Regel der komplette Vertrag ungültig. Das heißt, du hast dann keinen Vertrag mit der Band. Und um das auszuschließen, sagst du, naja, wenn einer der Paragraphen unwirksam ist, dann bleiben alle anderen wirksam. Das sollte man da reinschreiben. Das waren meine paar Sätze zum Gastspielvertrag. Da kann man ewig drüber diskutieren. Ich habe da im Studium, habe ich da semesterlang drüber gesprochen, über dieses Dokument. Das ist ultra wichtig.
Das merkt man gar nicht.
Ja, ja, ist so.
Aber es ist wirklich absolut wichtig, dass ihr daran denkt, dass ihr das so macht, wie der Hoshi das jetzt gerade gesagt hat. So. Sonst seid ihr aufgeschmissen.
Ja, so Sachen wie Anreise und Hotel haben wir jetzt gar nicht besprochen. Wie kommt die Band dahin? Eine größere Band will vielleicht auch geschuttelt werden vom Flughafen. Ne, wer bezahlt die Flugkosten? Ne? Wer bezahlt Hotel? Bla bla bla. Den ganzen Mist musst du da drin halt regeln einfach. Ne? Und in der Regel ist es teuer, was du da drin zu regeln hast.
Ja.
Ja, das war dann Hoshis Veranstaltungs-ABC Teil, ich glaube, 3, ne? Der Gastspielvertrag. Wäre ich dann damit am Ende? Stefan, wir sind gut über eine Stunde heute, aber nicht viel. Hat so. Mega Laune gemacht. Wir haben noch früh am Tag. Ich gehe jetzt gleich, glaube ich, noch auf eine Party. Tatsächlich.
Schön, dann geh mal einen saufen.
Ja,
muss ja sonst nicht.
Bei schönem Wetter. Ich habe jetzt ein Bierchen getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich gleich fahren muss. Fällt mir gerade auf. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, meine Frau fährt. Oh, das gibt gleich noch Diskussionen.
Oh, oh.
Stefan, ich hoffe, du hast auch noch ein schönes Wochenende. Wir haben nämlich Freitag Nachmittag oder... Guten Abend.
Wehe, du machst das hier morgen nicht fertig, ne? Das kommt am Sonntag raus.
Oh, das hängt ganz stark davon ab, wie der Rest des Abends heute läuft. Schauen wir mal. Ihr werdet es wissen, wenn ihr es hört.
Du weißt, ne? Wer saufen kann, der kann auch arbeiten. Der kann auch
arbeiten, ja. Aber das macht ja immer Spaß hier. Das macht ja wirklich immer Fun.
So.
Alles klar. Dann, Leute, war schön. Stefan, war schön. Vielen Dank. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Jetzt aber raus.